Guten Morgen. Ich darf euch jetzt ganz, ganz liebe Grüße aus Leibnitz bringen, aus der evangelikalen Gemeinde Leibnitz. Da waren wir letzten Sonntag zu Besuch, waren wir eingeladen, Eder und ich, um das Leben vorzustellen. Ist lustig, so das nördliche, hügelige Weinland besucht das südliche, hügelige Weinland an der Südgrenze. Die treffen sich übrigens in einem Jufa. Haben jeden Sonntag in einem Jufa haben sie den Gottesdienst. Auch eine super Idee eigentlich. Genau. Ja, heute ist Pfingsten. Und wenn ich so zurückdenke, war eigentlich in meinem Leben Pfingsten immer, das war nie ein normaler Gottesdienst. In der Jugend, das war das Pfingstjugendtreffen, was immer zu Pfingsten stattgefunden hat, das Pfingstjugendtreffen. Und dann unsere frühe Gemeinde Kakaran hat immer zu Pfingsten die Pfingstfreizeit abgehalten. Also da waren wir immer irgendwo anders, wie zu Hause. Und da habe ich entdeckt, ich habe eigentlich noch urselten so eine klassische Pfingstpredigt irgendwie gehört. Ja? Geschweige denn irgendwie gehalten. Ja? Und so habe ich zuerst überlegt, ob ich vielleicht irgendwas anderes predigen sollte, irgendwas, was ich schon kann oder was irgendwie fertig ist. Aber dann dachte ich vielleicht, nein, eigentlich, ich liebe auch Herausforderungen. Pfingsten. Baruch atah Adonai, Elohenu melech ha'olam, shehechanayu vekimanu vehigeanu laseman haseh. Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns am Leben erhalten hast und uns diese Zeit hast erreichen lassen. Mit diesen Worten starten die Juden seit vielen, vielen Jahrhunderten das Shavuot, das Pfingstfest. Es ist eigentlich ein jüdisches Fest, das Pfingstfest. Gepriesen seist du, machen wir mal gemeinsam, ich sag vor, ich sag nach. Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns am Leben erhalten hast und uns diese Zeit hast erreichen lassen. Das ist das Intro, was gesprochen wird. Wie Gott sein Volk Israels damals aus Ägypten befreit hat, da gab er ihnen drei Feste mit auf den Weg, die sie jedes Jahr feiern sollten. Generation für Generation wurden diese drei Feste immer wieder gefeiert, um daran zu erinnern, wie Gott sie damals aus ihrer Gefangenschaft und Sklaverei heraus befreit hat und ins gelobte Land hineingeführt hat. Im Herbst ist es das Laubhüttenfest, wo alle eine Woche lang unter freiem Himmel und diesen Laubhütten wohnen und leben, um sich daran zu erinnern, wie das war, wie Gott sie durch die Wüste durchgeführt hat. Ja? Gott führt uns durch die freie Natur. Und am Beginn des Frühjahrs ist dann das Pascha-Fest oder Pesach-Fest und am Ende des Frühjahrs ist das Shavuot. Und diese beiden Feste sind lustigerweise miteinander verbunden. Das eine ist sozusagen am Beginn des Frühlings, das andere ist am Ende des Frühlings. Und dazwischen liegt eine ganze genaue fixe Anzahl von Tagen. Beim Pascha-Fest, beim Pesach-Fest, wird dann an den Tag des Auszugs erinnert, wie sie damals die ungesäuerten Brote backen mussten, um schnell reisefertig zu sein, und wie damals ein Lamm geopfert wurde und das Blut wurde an den Türpfosten gestrichen, damit sie nicht von der 10. Plage getroffen wurden. Und dann genau nach, also sie sollten genau 7 Wochen abzählen, also 7 mal 7 Tage plus ein Tag sollten sie abzählen und dann an diesem Tag nach den 7 Wochen, dann sollten sie das Wochenfest feiern. Also es war 7 mal 7 ist 49 plus 1 ist 50. Und weil das griechische Wort für 50 irgendwas mit Pentekost irgendwie ist, ist das Pentekostfest und daraus hat sich dann sozusagen das deutsche Wort Pfingsten abgeleitet. Das kommt einfach von Wort 50. 50 Tage nach Ostern. 50 Tage nach Ostern. Und an diesem Tag erinnern sich die Juden daran, wie Gott sein Volk am Berg Sinai die 10 Gebote gab. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, wie er jedes dieser Feste nutzte, um eine noch tiefere Bedeutung in dieses Fest hineinzugeben. Es war dieses fröhliche Laubhüttenfest im Herbst, wo Jesus sich ganz offiziell den Menschen als Messias gezeigt hat, wo er nach Jerusalem kam zum Laubhüttenfest und er diese berühmten Ich-Bin-Worte gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, und am Schluss, ehe Abraham geboren wurde, bin ich. Und es war das Pascha-Fest, wo Jesus für uns sein Leben gab und so wie das Lamm damals geschlachtet wurde in Ägypten, ließ er sich für uns quasi schlachten und hing am Kreuz für unsere Sünden. Und dann am dritten Tag war die Auferstehung von den Toten. Und es war genau 50 Tage später beim Schawort, beim Wochenfest zu Pfingsten, wo unser heutiger Predigttext startet. Juden aus der ganzen damaligen Welt haben sich in Jerusalem versammelt, um gemeinsam das Schawort zu feiern. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Juden es damals genauso gefeiert werden wie heute. Aber wenn ja, dann haben sich die Menschen damals an dem Tag daran erinnert, wie Gott sich ihnen damals am Berg Sinai offenbart hat und wie er ihnen die 10 Gebote gab. Gott selbst schrieb die Gebote auf Steintafeln und sein Diener Mose brachte die Steintafeln zum Volk. Und daran erinnert man sich an diesen Tag. In einem feierlichen Rahmen werden die 10 Gebote vorgelesen und auch das Buch Ruth wird vorgelesen, die Moabitin Ruth, die Urli von David, die auch erleben durfte, dass Gott ihr in der Not begegnet ist. Und das ist irgendwie die Botschaft des Schawort: Gott begegnet seinem Volk. Und auch die Jünger hatten sich damals versammelt. Am Beginn der Apostelgeschichte berichtet uns Lukas davon: In diesen 50 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten sind die Jünger immer wieder mit dem auferstandenen Jesus zusammen gewesen. Er sagte ihnen, dass sie seine Zeugen sein sollen, in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und er sagte auch, dass sie warten sollten. Sie sollten noch warten, bis das Geschenk kommt, von dem wir heute schon gehört haben, dass der Vater ihnen versprochen hat. Und dann, wenige Tage vorher, also eigentlich genau 10 Tage jetzt vor uns, war die Himmelfahrt, wo Jesus sie dann endgültig sozusagen sichtbar verlassen hat. Und nun warteten sie. Und hier beginnt unser Text. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Also alle Jünger waren wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, da lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Also auf gut Deutsch Provinzler. Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus und aus Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus dem Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen auch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergeredete. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer nach dem anderen ratlos und erstaunt. Eine allerdings sagte spöttisch: Die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Und genau in diesem Moment erhob Petrus seine Stimme. Und er hielt die allererste christliche Predigt. Die erste christliche Predigt der Geschichte. Und man könnte fast sagen, seit damals haben versucht, Männer und mehr und mehr auch Frauen, auf der ganzen Welt jeden Sonntag eine Predigt zu halten, die genau diesen gleichen Auswirkungen hat wie diese erste, allererste Predigt. Ja. Alle geben ihr Bestes. Weil eigentlich, wenn man sich das, diese Predigt dann anschaut, merkt man, dass es eigentlich das ist das, wovon jeder Prediger träumt. Ja. Am Beginn hängen die Menschen an seinen Lippen, weil sie eine brennende Frage auf dem Herzen haben. Sie haben alle eine brennende Frage: Was ist da los? Alle wollen es wissen und der Prediger hat die Antwort auf diese Frage und kann auf diese Frage eingehen. Das wünscht sich jeder Prediger, dass er etwas hat, was alle beschäftigt und bewegt. Ja. Und er holt sein Publikum sozusagen perfekt ab, macht eine kurze Bibelarbeit, bringt die Message perfekt auf den Punkt. Und am Ende sind die Menschen nicht eingeschlafen, sondern ergriffen und stellen diese Frage, die sich jeder Prediger wünscht: Was sollen wir jetzt tun? Und er gibt einen kurzen Anwendungssatz in einem kurzen Statement und alle tun es. Das ist das, was ich eigentlich jeder Prediger so wünsche. Genau. Aber hören wir uns einfach an, ja? Hören wir uns diese Predigt an. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung: Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früher Morgen. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Dort steht: In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Zitat aus dem Buch Joel. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn auch vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn auferweckt, nachdem er die Geburtswehen des Todes aufgelöst hatte. Es war ja unmöglich, dass er vom Tod festgehalten worden konnte. Denn schon David sagt von ihm: Ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen. Denn du lässt mich nicht im Tod zurück, überlässt deinen Frommen nicht der Verwesung. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt, vor dir zu sein, das macht mich froh. Meine Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben. Er ist gestorben und wurde begraben. Und sein Grabmal ist gleich da hinten, ist immer noch hier mitten unter uns zu sehen. Aber weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagte er: Er wurde nicht im Tod zurückgelassen, die Verwesung griff seinen Körper nicht an. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf dem Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr es sehen und hören könnt. Denn David ist nicht in den Himmel aufgestiegen. Er hat selbst gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich an meiner rechten Seite, bis ich dir deine Feinde zur Fußbank gemacht habe. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Punkt. Ich glaube, klarer kann man es nicht sagen. Petrus hat eigentlich nur eine Botschaft: Jesus. Er zeigt auf Jesus. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Punkt. Und gemeinsam mit diesem eigentlich gewaltigen Zeichen, das die Leute gerade vorher mit eigenen Augen und Ohren erlebt haben, haben sie ein gewaltiges Aha-Erlebnis über Jesus. Sie feiern gerade ein Fest, wo sie sich daran erinnern, dass Gott damals via Tablet über Gottes Diener Mose zu ihnen sprach. Und hier erleben sie, wie Gott durch viele einfache Männer, einfache Menschen aus Galiläa, aus der Provinz, Fischer, Handwerker, wie Gott durch diese Menschen auf einmal zu ihnen redet. Ja? Wie diese einfachen Menschen mit Gottes Geist erfüllt sind, so wie ein Mose damals erfüllt war, sind diese einfachen Menschen hier mit Gott erfüllt. Und sie haben ein sehr, sehr großes Aha-Erlebnis, wer dieser Jesus jetzt wirklich war. Wir weiterlesen. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, erwidert Petrus. Kehrt um, tut Buße und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes, als Geschenk Gottes, den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Und er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Und alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 kamen an jenem Tag zur Gemeinde dazu. Es ist etwas, was mich hier auch ein bisschen beeindruckt, wie Petrus stand hier vor einer großen Menschenmenge. Eine Menschenmenge, die an seinen Lippen hängt. Aber er hat eigentlich kein einziges Wort über sich selber verloren. Und wenn ich mir den Petrus in der Zeit als mit Jesus unterwegs war, gesehen, ja, er war keiner, der auf den Mund gefallen ist. Ja. Also er wusste immer, was man sagen muss und war immer der Erste und so weiter. Aber was rauskam, war meistens ein bisschen batschert. Aber er nutzt das jetzt nicht hier, diesen Moment, um sich groß zu machen oder die Jünger groß zu machen. Ja? Um die Frage endlich zu klären, wer der Größte im Reich Gottes ist, die sie vorher dauernd hatten. Er hat eigentlich nur über Jesus gesprochen. Er hat nur auf ihn gezeigt, auf Jesus. Und habt ihr mitbekommen, was die Anhänger in diesen fremden Sprachen erzählt haben, worüber sie geredet haben? Vers 11 war das. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden hören? Sie redeten von den großen Taten Gottes. Von welchen großen Taten Gottes könntest du berichten? Was könntest du erzählen, was du von Großes mit Gott erlebt hast? Alle zeigten auf Gott. Alle zeigten auf Gott und das, was er tut. Und so standen sie nicht im Weg und diese Menschen konnten selbst erleben, dass Gott auch ihnen begegnet. Nicht via Tablet, nicht via Propheten oder Priester, sondern direkt. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott selbst direkt in uns und spricht zu uns, begegnet uns, lenkt uns, führt uns, wenn wir es lassen. wenn ich mein eigenes Leben ein bisschen retour betrachte, dann kam ich eigentlich zum Glauben, weil auch jemand genau das getan hat. Ich kann mich erinnern, meine Jugendgruppe, in Floridsdorf war das damals, hatten wir, als Jugendgruppenleiter war Erich Röhrer und Roman Röhrer, die waren unsere Jugendgruppenleiter. Und ich war das so in dieser Phase, wo ich bin als Kinderstunde und Jugendgruppe, alles mögliche, aber ich wusste, also irgendwann muss ich jetzt auch mich selber entscheiden, was ich eigentlich glaube. Ich kann das nicht einfach nur übernehmen, ich muss selber eine Entscheidung treffen, glaube ich jetzt an Gott oder glaube ich nicht an Gott? Ja? Folge ich ihm nach oder folge ich ihm nicht nach? Und da war so eine Zeit des Ringens bei mir, wo ich mir nicht, da war so eine coole Fernsehserie, wo das ganze Universum, die ganze Schöpfung sozusagen wissenschaftlich erklärt wurde, wie alles entstanden ist. Und da dachte ich mir, naja, also blöd will ich auch nicht sein. Ja? Also wenn man alles auch ohne Gott erklären kann, dann gibt es vielleicht Gott gar nicht sozusagen. Ja? Und habe dann, okay, ich sollte mich irgendwie entscheiden, ich entscheide mich ja mal, es gibt keinen Gott. So, Punkt, passt. Hat sich zunächst mal gut angefühlt, dass ich mal eine Entscheidung getroffen habe. Habe dann aber gemerkt, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, weil wenn es keinen Gott gibt, dann kann ich niemandem danken. Also irgendwie, weil dann ist alles so, wie es ist. Ja. Ich habe gemerkt, irgendwas fehlt jetzt. Ja. Und dann war da dieser Erich und das war echt nervig. Das war wirklich nervig, weil er war echt cool. Ja. Er hat mir coole Bibelarbeiten gemacht und die Jugendgruppe cool angeleitet. Und bei jeder Gelegenheit hat er immer wieder gesagt, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Das hat er immer wieder betont. Ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Und es hat mich sowas von geärgert, weil ich sah, wie cool er ist und wie toll er die Sachen macht. Ja. Das war für mich total untertrieben. Aber er hat immer wieder bei jeder Sache erwähnt, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Und irgendwann kam ich zum Punkt, also wenn dieser Mann, der so tolle Sachen gemacht, ja, und irgendwie zu dem ich irgendwie auch aufschaue und so weiter, ja, wenn der dauernd sagt, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft, wenn der sagt, dass er Gott braucht, ja, dann brauche ich ihn vielleicht auch. Und das war eigentlich dann mein Anlass, das war eine Jugendfreizeit in Cooking, wo ich dann in einem stillen Moment einfach sagte, Gott, ich glaube, dass es dich gibt. Und ich mache dich zu meinem Herrn und ich folge dir nach. Und ich habe es nie bereut. Ausgelöst von einem Mann, der dauernd sagt, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Und auch später, vor kurzem ist George Werber gestorben. George Werber ist der Gründer von OM und ich war auch eine Zeit lang mit OM unterwegs. Und ich habe auch George Werber mal kennengelernt. Das ist wirklich eine ganz spezielle Person. Also pure Energie, pure Leidenschaft und so weiter. Ja, also ich habe den als Redner erlebt. Ja, also keinster Spur langweilig. Aber obwohl er ein großer Visionär war und voller Energie war, ja, sein Geheimnis, und das hat er ganz offen gesagt, war seine Abhängigkeit von Gott. Er hat in allen Predigten hat er betont, er hat seine Schwächen betont. Er hat uns aufgelistet, was er alles nicht kann, wo er mit welchen Dingen er kämpft. Ja, da hat er sich nicht weggenommen. Ja. Und hat immer mit dem Finger auf Gott gezeigt. Er ist es. Ihn brauchen wir. Ja. Und ich brauche ihn. Und das war total inspirierend. Ja. Und ich merke, es gibt viele, viele große Menschen, die andere Menschen inspirieren, wo eigentlich ihr Punkt ist, dass sie auf Gott zeigen, auf Jesus zeigen. Ja. So wie es Petrus damals gemacht hat. Auf Jesus zeigen. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Und welche großen Taten fällt hier spontan ein? Wer traut sich? Was hast du Großes mit Gott erlebt?
Eine Bekehrung. Da hat Gott mich frei gemacht von einer bitteren Wurzel und hat mich mit seiner Liebe erfüllt. Das war mir sehr groß.
Zuerst schon kurz drüber nachgedacht und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Und das eine ist, das kennen vielleicht eh manche aus der Gemeinde schon, weil man solche Sachen natürlich immer wieder irgendwo einbaut. Aber das erste Mal, wo ich so gefühlt erlebt habe, dass Gott Gebete hört, das war wie so als, keine Ahnung, 13-Jähriger oder so, wieder einmal meine Brille kaputt gemacht habe. Und dann ein ganz schlechtes Wissen gehabt habe, weil mein Papa ist urstreng gewesen immer. Und dann bin ich halt, das war im Schwimmbad, da bin ich gleich am Hahn gefahren, weil ich das nicht ausgehalten habe und habe die ganze Fahrt gebetet, dass das irgendwie gut ausgeht. Irgendwie, und habe es dann aber gleich meinem Papa gesagt. Und in dem Moment hat dann der Papa voll lustigerweise eben gesagt, Daniel, du musst gebetet haben. Weil ich eben überhaupt nicht auf. Das war tatsächlich der Fall, ja. Und der war wirklich sehr aufgeregt, immer mit solchen Sachen. Und ich war wirklich gebotschert und habe das schon 100.000 Mal kaputt gemacht. Also unvorsichtig und so. Und ja, kennt man es nicht. Ich habe wieder so eine kleine Geschichte eigentlich. Aber für mich war das damals sehr intensiv.
Danke. Noch ein Beispiel?
Wir haben mal im Hauskreis für ein kleines Kind gebetet, die ein schwere Herz-OP gebraucht hätte. Und ein paar Wochen darauf haben wir gehört, auf wundersame Weise, das Kind hat ein gesundes Herz und braucht Probleme. Das war gut.
Ich habe da noch was, weil da gab es damals einen Prediger, der hat immer bei meinen Eltern geschlafen. Kurs, weißt du? Und es war gerade Matura-Zeit, weil jetzt auch Matura-Zeit war. Und ich war so durcheinander, es war bei mir nämlich dann schon der zweite Antritt. Und ich habe nicht gewusst, was ich gelernt habe, was ich lernen soll, was wichtig ist und was nicht. Und dieser Prediger hat damals zu mir gesagt, such dir zwei Themen aus. Lern diese zwei Themen gut und diese zwei Themen werden kommen.
Wow.
Als Beweis habe ich es davor noch meiner Freundin erzählt, dass sie das sieht. Sie weiß es heute noch.
Schön. Merkt ihr, was diese Geschichte alles gemeinsam haben? Gott ist euch persönlich begegnet. Es mögen vielleicht Geschichten sein, die für andere nicht so relevant sind, aber für euch waren sie relevant. Weil Gott ist dir ganz persönlich begegnet und hat dir in deiner ganz persönlichen Not geholfen. Und das ist das, was Gott tut. Er kommt zu dir nach Hause, in dich hinein und begegnet dir. Ich habe als Kind ein paar so dramatische Sachen erlebt gehabt. Ja, mein Vater ist früh gestorben, da war ich 12. Es war irgendwie, vermutlich war Selbstmord irgendwie so. Es war offiziell war es ein Unfall, aber ich denke, es war eher Selbstmord. Und es war ein bisschen eine wilde Zeit und so weiter. Und ich merke, dass es zwei Dinge waren, die mich ein bisschen durch meine Jugendzeit durchgetragen haben. Das eine war, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass ich irgendwann als Kind auf Teneriffa in einen leeren Swimmingpool hineingefallen bin und komplett unverletzt. Also da ging es so 1,5 Meter hinunter oder 2 Meter hinunter in den Beton und ich bin unverletzt geblieben. Ja, das hat sie immer wieder mal erzählt und irgendwie habe ich als Kind hatte ich den Satz bei mir gebildet, dass ich etwas Besonderes bin, sozusagen. Ja? Also irgendwie, oder dass Gott etwas Besonderes mit mir vorhat. Irgendwie so. Das war so ein Grundding. Ja? Und das Zweite, dass ich mich erinnere, dass mir einmal in der Nacht irgendwie, da bin ich in der Nacht irgendwie aufgewacht und dann war da, also mein Bett ist da und da ist ein Fenster und irgendwie sah ich da eine Lichtgestalt außerhalb des Fensters, sozusagen, ja. Und irgendwie, ich konnte das Gesicht dieser Lichtgestalt nicht ganz deuten, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn sie mir sagt, hab keine Angst, es wird alles gut. Und das waren so zwei Erinnerungen, die ich in mir immer so herumgetragen habe. Ja. Und wo ich dann erst im hohen Alter, eigentlich nach vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich, dann drauf kam, dass das zwei Dinge gewesen sind, die Gott mir geschenkt hat, um mich durch schwierige Zeiten irgendwie durchzutragen. Ja. Ich weiß, wie Edith mich kennengelernt hat, da war ich ein bisschen geplagt von diesen, ich habe mich permanent als Versager gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht genug. Ja. Irgendwie, das war so richtig so mit drinnen. Und der Gedanke, dass Gott mich liebt, das war so ich habe es im Glauben angenommen, aber wirklich geglaubt habe ich es nicht. Aber ich habe es im Glauben angenommen, sozusagen. Ja. Und das war so paradox. Auf der einen Seite war dieses Gefühl, ein Versager zu sein, dann diese Erinnerung, aber da war doch mal dieser Engel, diese Lichtgestalt irgendwie. Und da war diese Erinnerung von Kind und das war so eine ganz komische Mixtur irgendwie. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich bekam mal ein tolles Geburtstagsgeschenk von meiner Frau, weil ich bin ein großer Michael W. Swiss-Fan und der kam einmal nach Deutschland und sie hat mir zu Geburtstag Tickets für das Michael W. Swiss-Konzert in Stuttgart geschenkt gehabt. Ja. Und da bin ich damals mit einer Jugendgruppe dann von Wien mit dem Autobus hingepilgert, sozusagen, mit Auto hingepilgert nach dorthin und das war... Ja, es waren mehrere Gruppen, die gespielt haben und am Schluss, der Höhepunkt, war dann Michael W. Smith und so weiter. Und er hat alle tollen Lieder gesungen und wir haben alle mitgesungen und es war einfach herrlich. Ja? Und ich weiß noch, wie ich da im Publikum stand und ich dachte mir, boah Gott, danke für dieses echt tolle, super tolle Event. Ja, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ja, dafür, dass du mir so etwas Tolles hier geschenkt hast. Ja? Und der Andreas Malesser war derjenige, der durch das Konzert geführt hat und der hat dann am Schluss einen Abschlusssegen sozusagen gesprochen und hat einen Dialog gemacht zwischen ihm und Gott. Und in diesem Dialog hat er die gleichen Worte verwendet, die ich gerade im Kopf hatte. Er hat angefangen mit, danke für diese wunderschöne Zeit. Was kann ich dir als Dankeschön dafür zurückgeben? War genau meine Frage, genau das, was in meinem Kopf war, hat er auf der Bühne sozusagen quasi Gott gestellt. Ja? Und dann hat er eine Antwort von Gott vorgelesen, wo er sagte, was stimmt? Es war ein Geschenk, du darfst es einfach genießen. Und er dann, nein, was darf ich für dich tun? Was darf ich als Dankeschön dafür geben? Und er sagt, Gott sagt wieder, nein, es war nur ein Geschenk. Es war nur ein Zeichen, wie lieb ich dich habe. Und irgendwie, ich habe das in diesem Moment wirklich, ich konnte das auf mich ummünzen, ja, und sage, ja, also es ist wie wenn Gott das wirklich direkt zu mir redet, ja, wie er genau meine Fragen eigentlich beantwortet und ich hatte auf einmal ein Erlebnis, wo ich körperlich wirklich spüren konnte, wow, Gott liebt mich. Und ich merke, wie dieses Ding mich dann auch später durch manche schwierige Zeiten einfach immer wieder durchgetragen hat. Ja? Ich bin von Gott geliebt. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr immer wieder solche Highlights habt, wo ihr Gott wirklich erlebt in eurem Leben, in euch. Und erleben dürft, dass er euch durchträgt. Und dass die Erinnerungen an solche Dinge euch auch durch die schwierigen Zeiten durchtragen dürfen, wo wir ihn vielleicht nicht sehen. Gott möchte euch, jeden von uns, begegnen.